Jawohl, schön euch zu sehen, alle von vorne. Manchmal sehe ich euch alle von hinten. Also von vorne seht ihr wesentlich schöner aus. Ihr habt nämlich Augen, Ohren und das ist schön. Ich freue mich. Jetzt glaube ich, wir haben noch eine falsche Präsentation. Ja, genau. Also, wir dürfen heute weitermachen bei dem großen Thema Stiftshütte. Und ihr wisst ja sicher, die ganze Geschichte im Alten Testament ist eine lange Geschichte, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Die hat er einmal begonnen mit Adam und Eva. Die ist dann weitergegangen über den Noah. Noah hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Dann ist es weitergegangen mit Abraham, dem Vater des Glaubens, mit Isaac, Jakob, Josef. Und unser heutiger Glaube, der ist eingebettet und der hat sein Fundament in einer langen Geschichte, in einer verlässlichen Geschichte, in einer Geschichte, wo Gott einfach gezeigt hat, wie er ist. Es hat einen Höhepunkt gegeben dann mit Josef. Josef wurde ja der zweite Mann im damalig mächtigsten Reich der Welt, Ägypten. Und dann kam die Geschichte mit Pharao. Die haben wir alle gelesen, die haben wir alle mal irgendwie gehört. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zusammenzubinden. Der Pharao war etwa 1500 Jahre vor Christus. Da wurde in letzter Zeit ganz viel geforscht. Als ich vor 20 Jahren hier gesessen habe, dann hat es geheißen, ja, die Geschichte vom Exodus und von Mose, die ist wahr, aber die hat nie so stattgefunden. Man hat historischen Facts, man hat keine Archäologie gefunden. Das hat sich in der Zwischenzeit gründlich geändert. In den letzten 20 Jahren hat Gott einfach Zeug gezeigt, aus der Erde heraus geoffenbart. Und wenn man hinschaut, dann sieht man, aha, das ist verlässlich, hat stattgefunden. Eines der ganz, ganz, ganz großen Wunder. Wir kennen die 10 Plagen. Wir kennen das Passahlamm, das geschlachtet wurde, das Lamm, mit dem man die Torpfosten angestrichen hat. Und alle, die das gemacht haben, wurden verschont vom Tod der Erstgeburt. Wir kennen die Geschichte am Roten Meer, die hat es gegeben. Das war nicht etwa im Schilfmeer, so in seichtem Wasser. Da kann man keine ägyptische Armee ertränken drin, das geht nicht. Es gibt die Geschichte vom Berg Sinai, vom gespaltenen Felsen, hat alles stattgefunden. Weiß man heute, wo das ist? Das ist in Saudi-Arabien, nicht etwa in der Sinai-Halbinsel. Frei erfunden von religiösen Menschen. Ich glaube, von der Mutter des der große Kaiser. Jedenfalls, Gott hat durch diese Geschichte etwas gesetzt, eine Realität, ein Fundament. Und Gott hat gezeigt, dass er bei seinen Menschen wohnen will. Und er hat ja einfach einmal bei einem Mann angefangen, sagen wir beim Abraham hat er angefangen. Dann hat er weitergemacht mit Isaac, Jakob und so weiter, mit Mose. Und dann bei Mose ist es plötzlich ein ganzes Volk geworden. Also da war es nicht mehr die Geschichte von Gott mit einem Mann, sondern von Gott mit einem Volk. Und die Geschichte von Gott mit seinem Volk, die ist nämlich bis heute nicht zu Ende. Das Volk Israel ist wieder in seinem Land zurück, hart umkämpft, wie wir ja wissen. Und wir sind durch den Glauben an Jesus in dieses Volk, in diese Geschichte hineingepfropft worden. Habt ihr das mal gesehen, wie man das macht? Botanisch, man kann eine Knospe in einen fremden Baum einpflanzen. Dann bindet man das so unter die Rinde ein und dann beginnt diese Knospe zu wachsen, zu blühen. Da kann man, an einem Birnbaum kann man einen Apfelzweig einzweien. Und so sind wir eingezweit. Und ich darf euch, also heute müsst ihr ziemlich viel lesen, beziehungsweise ihr dürft gerne auch zuhören. Ich darf euch da aus dem 2. Mose 29, 43 vorlesen. Genau. Da hat Gott über das Zelt gesagt: Dort werde ich den Israeliten begegnen. Und das Zelt wird durch meine Herrlichkeit geheiligt sein. Ich werde das Offenbarungszelt und den Altar heiligen. Auch Aaron und seine Söhne mache ich heilig, damit sie mir als Diener, als Priester dienen können. Und ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich Jehova, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich, Jehova, ihr Gott. Ich gehe davon aus, dass ihr meine Predigt noch vor Ohren habt über den Namen. Das hat nicht mit Zeugen Jehovas zu tun, sondern das hat mit der Offenbarung zu tun, dass der Name sagt, ich bin, ich war und ich werde der Gleiche sein in Ewigkeit, barmherzig, gnädig, treu, verlässlich. Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich ändere meine Gedanken nicht plötzlich. Und wenn wir da schauen, dann sehen wir, da gibt es wirklich verschiedene Namen für dieses Zelt. Also, mal schauen, ob ich das an... Genau. Also, das Heiligtum, Offenbarungszelt, Zelt der Zusammenkunft. Ich bin sicher, es gibt noch andere Ausdrücke. Luther hat das mit Stiftshütte übersetzt, weil die Menschen ja das Gold und alles, das, die Bausteine gestiftet haben. Eigentlich finde ich Stiftshütte einen schlechten Ausdruck. Zelt der Zusammenkunft gefällt mir viel besser. Und dieses tragbare Heiligtum, das vermittelt eine Vision für uns. Das sagt, so ist Gott. So ist er. Nicht vielleicht ein bisschen oder so, sondern so ist er. Und das dürfen wir heute miteinander anschauen. Ich habe euch eine Zeichnung, kann nicht sagen, es ist eine Foto, aber etwa so könnte das ausgesehen haben. Die Israeliten waren 601.730 Männer, wehrfähige Männer. Wehrfähigkeit, was ist das wohl, 18 oder 20, irgendwie so. Steht in der Bibel, wie viel das waren. 601.730. Ich habe gesagt, etwa 600.000 Männer. Das heißt, dazu kamen noch die Frauen, die Kinder. Dazu kamen Herden. Dazu kamen Schafe. Weiß auch nicht, Hühner. Keine Ahnung, wer da noch alles mitgekommen ist. Und viel Material. Zusammen 2 Millionen Menschen. Und Gott hat gesagt, ich will da in der Mitte, dass man das Zelt aufbaut. Und Gott ist ja mit der Wolke, nachts war es eine Feuerwolke und am Tag war es eine weiße, also irgendwie eine Wolke, war er da und das war das Zeichen seiner Gegenwart. Wenn wir denken, das waren Israeliten, dann stimmt das nämlich nicht. Das waren Nachfolger von Jakob, / Israel. Aber es war auch eine große gemischte Menge, die in Ägypten gesehen hat, boah, dieser Gott ist Realität, boah, dieser Gott ist stärker als alle unsere Götter da in Ägypten. Die hatten wirklich mächtige, große Götter dort, aber der Gott war stärker. Also es war eine gemischte Menge. Schon damals durfte man dazukommen. Also da hat es Afrikaner dabei gehabt, da hat es Leute aus Griechenland, wo auch immer. Wenn wir ein bisschen nachdenken, wie das geht in der Wüste, also diese Leute, die brauchen etwa, sagen wir 2 Millionen Menschen, jeder braucht 15 Liter pro Tag, 30 Millionen Liter Wasser. Und ich habe nachgeschaut, so ein großer Landi-Lastwagen, der hinten einen Anhänger dran hat, der hat etwa 30.000 Liter drin. Also 1.000 Lastwagen Wasser jeden Tag für die Menschen. Und wir sehen schon, das ist einfach, das geht nicht, wenn es nicht übernatürlich geht. Und ich glaube, Gott hat gezeigt, ich kann das, ich habe das richtig drauf. Gott führte sie ja nicht durch das schweizerische Mittelland, sondern durch einen Glutofen, heißt es mal in der Bibel. Also dort in der Wüste wird es tagsüber ohne weiteres 50 Grad. Und nachts, vor allem wenn man ein bisschen höher oben ist, wird es auch sehr kalt, habe ich mir sagen lassen. Und dort in dem Gebiet waren auch die mächtigsten damaligen Feinde. Ihr wisst, die Kanaaniter, das waren zum Teil Riesen. Man hat ein Bett gefunden vom König Og, das ist 4 Meter lang. Ein Stahlbett, also das war ein richtiger Kampfkoloss. Und dort hat Gott sein Volk durchgeführt. Und diese Menschen durften sie auch überwinden und einziehen ins gelobte Land. Der Weg, den sie genommen haben, den hat man auch gefunden anhand von Inschriften. Man kann so in den verwitterten Fels kann man reinkratzen. Und das haben die gemacht, die Israeliten, auf ihrem ganzen Weg. Und einzig in Saudi-Arabien, in dieser Wüste, in diesem Klima, bleibt diese Inschrift über Jahrtausende. Also man hat zum Beispiel hier unten so eingekratzt eine Menora gefunden, so den siebenarmigen Leuchter. Man hat Inschriften gefunden, viele Inschriften, also hier starb Rael oder hier starb einfach die Namen, die wir alle kennen aus der Bibel. Das waren 40 Jahre Wanderung, das waren 42 Camps, also an 42 Orten haben die ihr Camp aufgeschlagen. Und das waren etwa 5000 Kilometer Wanderung durch die Wüste. Bis ganz unten, jetzt sieht man das gar nicht da, also ganz hier unten ist das heutige Somalia. Traurige Berühmtheit in der gegenwärtigen Zeit. Jemen, Entschuldigung, Jemen, ja, genau. Genau. Also. Hier sehen wir nochmal eine Darstellung des Zeltes der Begegnung. Das hat ja Roger schon gezeigt. Ist eigentlich nicht so wahnsinnig groß. Das Zelt ist 5 Meter breit, also etwa so breit. Auch etwa so hoch, ist 15 Meter lang. Und ich war da schon mal drin. Es wurde mal eine Replika gebaut. Und die ist mal in Lausanne ausgestellt worden, vor 25 Jahren. Gleich neben der Autobahn, da konnte man hineingehen. Und wenn man da hineingeht, dann ist es einfach absolut still. Man hört kein Geräusch. Also ich weiß noch, wie das mich damals berührt hat. Du kommst da hinein und spürst, wir sehen den Brandopferaltar, den hat Friedel letzte Woche ausgeführt. Wir sehen das Waschbecken und wir sehen die Tore vorne. Da ist ein Vorhang, wo man hindurchgehen kann und da. Ein kleines Detail, das muss ich euch heute erzählen. Diese Tore haben zur Zeit von Jesu haben die einen Namen gehabt. Das erste Tor, das ist der Weg, dem hat man gesagt, der Weg. Das zweite Tor, die Wahrheit. Und das dritte Tor, dort, wo man wirklich ins Allerheilige hineingehen kann, durfte man damals nicht, nur der Hohepriester einmal im Jahr, hieß das Leben. Also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist da schon bereits angelegt. Ich weiß nicht, ob Sie dem damals schon so gesagt haben. Ich glaube auch nicht, dass es in der Bibel steht, sondern es steht in den Traditionen, in den Schriften, dass man dem so gesagt hat. Aber ich finde es groß. Und jeder Mensch, der Gott begegnen wollte, der Gott suchen wollte, der durfte und musste zu diesem Zelt kommen. Also das, damals war es nicht so, dass man einfach irgendwo sich hingehockt hat und gebetet hat, sondern man durfte zu diesem Zelt kommen, man musste zu diesem Zelt kommen. Hier nochmal die Darstellung. Genau. Ich glaube, das ist in Deutschland ein, das gibt es die sächsischen Israelsfreunde, weil aus Sachsen auch ganz viel Übles auf das Volk Israel gekommen ist, auf die Juden im Zweiten Weltkrieg, haben die dort eine Ausstellung gemacht und ganz viel geforscht und wunderbare Modelle aufgebaut. Und wir durften letztes Jahr im Juni dort eine Privatführung genießen. Genau. Also, das Waschbecken. Das Waschbecken steht vor Weg, die Wahrheit. Vor der Wahrheit, also bevor man zur Wahrheit kommt, musste man sich waschen. Mussten die Priester, die dort hineingehen durften, sich waschen. Das Waschbecken. Und ein lustiges Detail möchte ich euch vorlesen. Die Priester, wenn einer als Priester eingesetzt wurde, dann wurde er vor dem Eingang, vor dem Weg, die Wahrheit, vor der Wahrheit, wurde er gewaschen. Und da heißt es, er wurde eingetaucht. Also das wäre dasselbe Wort, das wir im Neuen Testament als Taufe haben. Wurde er eingetaucht und danach wurde er eingekleidet mit dem Untergewand. Also wir dürfen uns vorstellen, ein Priester, der eingesetzt wurde, legte seine Kleider ab, splitternackt. Die Leute haben gesehen, das ist ein ganz normaler Mensch. Dann wurde er dort eingetaucht, gewaschen. Und dann ist er wie zum Priesterleben durchgedrungen. Da hat man ihn eingekleidet und dann hat er seinen Dienst aufgenommen. Ich lese euch das schnell vor. Gott sagt zu Mose, das ist da im 2. Mose 29,4, führe Aaron und seine Söhne dann vor den Eingang des Offenbarungszeltes. Dort sollst du sie ins Wasser eintauchen. Manchmal wird auch nur gesagt, waschen. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen etwas anderes, oder? Waschen ist so ein bisschen Waschlappen und eintauchen ist wirklich eintauchen. Es steht eintauchen auf Hebräisch, ich habe es nachgeschaut. Also. Und dann später, im 2. Mose 30, heißt es dann einfach, immer wenn die Priester ins Zelt hineingehen, sollen sie sich waschen. Dann gehen sie zu diesem Becken. Das Becken war gar nicht riesengroß. So, vielleicht. Man musste ja alles tragen. Da sind sie hingegangen. Und immer wenn ich mich wasche in einem Becken, dann sehe ich, wie in einem Spiegelbild, sehe ich ja mich selber. Ich blicke mir selber ins Angesicht. Und sich selber ins Angesicht sehen, das ist ein Erlebnis irgendwie. Morgens denke ich manchmal, den kenne ich nicht. Und dann sieht man müde aus oder verschwitzt oder irgendwie. Man schaut in dieses Angesicht. Und es gibt ein interessantes Frill, du hast es gesagt, mit der Fußwaschung. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und dann hat der Petrus gesagt, nein, alles waschen. Er hat gesagt, nein, du bist gewaschen. Und jetzt braucht es einfach jeden Tag noch die Füße und die Hände. Und Ich glaube, das dürfen wir auch so annehmen. Mit der Taufe haben wir, ja wirklich, das ist ein Symbol. Das ist nicht einfach so, das ist nicht irgendwie so eine religiöse Zeremonie, sondern das ist eine Realität. Ich lasse mich untertauchen in Jesus und ich auferstehe zu einem neuen Leben. Und was bin ich dann? Ich gehöre zu dem königlichen Priestertum. Ich werde zu einem Priester gemacht, der nicht mehr einfach seinem Ego lebt, sondern der seinem Gott und seinem Volk lebt. Also, das sehen wir alles hier schon abgebildet, schon vorbereitet. Und später wird das, in Jesus wird das alles noch mehr Sinn machen. Und die ganze Geschichte von hier, die bekommt mit Jesus wie ein Upgrade. Oder? Interessant ist, dass die messianischen Freunde nicht vom Alten Testament und vom Neuen Testament sprechen, sondern sie sprechen vom Bund mit Mose und vom in Jesus erneuerten Bund. Also es ist nicht unbedingt ein neuer im Sinne von ganz anderer Bund, sondern es ist ein Bund mit einem Upgrade. Eigentlich ist es derselbe Bund. Ich will, dass ihr zu meinem Volk gehört. Ich mache es bereit, ich mache es möglich, aber es ist ein Gott sei Dank abgegradeter Bund. Im Epheser 5,26 steht, Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben, indem er uns durch das Wasserbad des Wortes gereinigt hat. Und dürfen wir auch so anschauen, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Bibel lesen, dann schauen wir ja auch in den Spiegel irgendwie. Im Spiegel kann ich erkennen, wer ich bin. Und im Spiegel des Wortes Gottes kann ich erkennen, wie Gott ist. Und im Spiegel, in dieser Betrachtung kann ich gewaschen werden. Durch das Wort werden wir gewaschen. Durch das Wort spüren wir, was recht ist und was unrecht ist. Durch das Wort spüren wir, ob wir mit Gott in Beziehung stehen, mit Jesus in Beziehung stehen oder nicht. Wenn man in dieses Heiligtum hineingeht, muss man sich vorbereiten. Man platscht nicht einfach so durch die Hintertüre rein. Es hat nur eine Türe vorne. Und ich denke, das ist auch ein Bild für uns, wie können wir uns vorbereiten, wenn wir Gott suchen, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Würde mich interessieren, wie ihr das macht. Wie bereitet ihr euch vor? Ja. Also ich kann nicht einfach so kommen, irgendwie als sondern ich weihe mich Gott. Könnte man sagen, durch diesen Weg ins Allerheiligtum, ins Heiligtum, das ist eine, ich weihe mich Gott durch verschiedene Schritte. Ich denke noch an ganz praktische Dinge. Also wenn du beten möchtest und wenn du Bibel lesen möchtest, wenn du dich Gott nähern möchtest, kann ich dir einfach empfehlen, das Handy auf lautlos zu schalten. Es geht nicht, dass dann ein SMS reinkommt und dass ich mich ablenken lasse. Ich kann dir empfehlen, an einem Ort zu sein, wo du irgendwie ein bisschen dich geschützt weißt. Ich mache nicht Stille da draußen auf dem Kreisel, sondern irgendwo im Kämmerchen. Ich kann empfehlen, dass wir auch eine gute Zeit nehmen. Wann ist die gute Zeit? Wann geht es dir rein und wann geht es dir nicht rein ins Herz? Ich kann dir empfehlen, dass du Streit vor dem Stille machen noch irgendwie beilegst. Alles solche Dinge, oder? Wir bereiten uns vor auf die Begegnung. Eine ganz gute Art vorzubereiten ist, wenn ich einmal denke, was er mir alles Gutes getan hat. Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 51. Dankopfer, das ist der Weg, wie wir gut zu zu Jesus kommen, wie er sich uns offenbaren will. Das ist schon ein bisschen Zusammenfassung. Also alles Spätere in der Bibel basiert auf dem Früheren. Ohne dass wir das Frühere kennen, hat das Spätere wie wenig Wurzeln oder ganz viele Sachen im Neuen Testament, speziell im Matthäusevangelium, im Hebräerbrief, verstehen wir nicht, wenn wir diese Geschichte nicht gelesen haben. Und darum kann ich euch so empfehlen, diese 5 Bücher Mose, die Tora, einfach zu lesen. Jetzt gibt es dort schwierigere und einfachere Bücher. Fangt mal mit dem 1. Mose an, der ist wirklich einfach zu verstehen. 2. Buch Mose, Exodus, Auszug aus Ägypten, da wird es schon auch ein bisschen schwierig, aber es geht noch. Beim 3. Buch Mose, da verzweifeln die meisten von uns. Aber beim 5. leben wir wieder auf, weil das ist eine Zusammenfassung, das ist gut verständlich. Da werden wir, wenn wir das lesen, im Wasserbad des Wortes, wir werden uns sehen und wir werden auch Gott sehen. Jetzt möchte ich gerne ein Beispiel machen dafür, wie das geht, wie das Alte ein Fundament ist für das Neue. Sind die Psalmen eigentlich Altes Testament oder Neues? Das ist noch schwierig zu sagen. Irgendwie, sie stehen dort in der ersten Hälfte der Bibel, aber Jesus betet ja zum Beispiel Psalm 22 am Kreuz. Das Neue Testament ist voll von Psalmen, oder? Also für mich, ehrlich gesagt, mein Gefühl ist, Psalmen sind Neues Testament, oder? Ja, einfach so, schwierig zu sagen. Ich möchte euch gerne am Psalm 91 zeigen, wie diese Geschichte von Mose mit dem Volk in der Wüste, wie die das Fundament ist, dieses neutestamentlichen Psalmes. Wenn ihr den habt bei euch mit dem Handy, dann könnte ich euch vorschlagen, die Bibel heute aufzuschlagen. Das ist eine ganz gut, leicht verständliche und gute Übersetzung, ich lese aus der. Psalm 91 steht: Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt und im Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jehova: Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der tödlichen Pest. Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild. Du musst dich nicht fürchten vor den Schrecken der Nacht, dem Pfeil, der dir am Tag entgegenfliegt, der Seuche, die durchs Dunkle schleicht, oder dem Fieber, das am Mittag glüht. Dann lasse ich ein bisschen aus. Dann lese ich weiter mit dem Vers 11. Denn er, Gott, schickt seine Engel für dich aus, um dich zu behüten, wo immer du hingehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß an keinen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Kobras, Junglöwen, Schlangen zertrittst du dabei. Und dann spricht Gott irgendwie ganz direkt, hat es Anführungszeichen, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich achtet, schütze ich ihn. Wenn er mir ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Habe ich das aufgeschrieben? Dieser Psalm, der stammt von Moses. Ist nicht in allen Bibelübersetzungen. aber je näher sie beim hebräischen Urtext sind, desto eher wird das wiedergegeben. Das steht in Klammern, ein Psalm des Mose. Also die wussten, was Kobras sind, dort in der Wüste. Die wussten, was Pfeile sind, giftige Pfeile und so. Und dort heißt es, einfach wenn du im Schutz bleibst, im Schatten des Allmächtigen wohnst, dann darfst du deinem Gott sein, dann darfst du ihm vertrauen, dass das geht. Dann wirst du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Habt ihr gewusst, dass die Kleider der Israeliten sind in 40 Jahren nicht zerfallen? Also du konntest mit den Schuhen, beziehungsweise die Menschen sind ja alle gestorben, außer Mose, nein, außer Josua und Kaleb. Alle anderen sind gestorben. Alle anderen sind in der Wüste quasi, also die Kinder der Leute, die in die Wüste gezogen sind, sind dann nach ins gelobte Land eingezogen. Dann haben sie die Schuhe ihrer Väter vermutlich geerbt. Und wirklich der Gipfel dieses Psalmes, finde ich, der letzte Vers: Ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Könnt ihr raten, was für ein Wort steht in der hebräischen Übersetzung? Ich lasse ihn schauen, mein Heil. Dort steht wortwörtlich drin, ich lasse ihn schauen, mein Jeshua. Also ich lasse ihn den Retter sehen. Ich öffne ihm die Augen, dass er ihn sieht. Der Retter, der war die ganze Zeit da in der Wüste schon. Wie sagt man denn theologisch? Präexistenz. Also der war ja schon da, bevor... Oh, da sind viele Theologen da, muss ich aufpassen. Der war ja schon da, bevor er offenbart worden ist im Fleisch. Ich lasse ihn schauen, mein Heil. Jetzt darf ich euch die Wolke zeigen. Man kann sich vorstellen, da ist die Stiftshütte, da unten. Und da hat es so ein Wölkchen drauf. So haben wir es gesehen in den Sonntagsschulansichten. So ein Wölkchen. Aber es könnte auch eine solche Wolke gewesen sein. Eine mächtige Cumulonimbus-Gewitterwolke, die sich auftürmt. Und wenn die vorangeht, kann ich nämlich hinten dran, können wir alle, 2 Millionen Menschen, im Schatten dieser Wolke durch den Glutofen ziehen. Und ich bin persönlich überzeugt, dass sie anders wären, sie nicht durchgekommen. Also Psalm 91, der Schirm des Höchsten. Wer im Schatten des Allmächtigen ruht, die sind unter der Wolke, sind die mitgezogen, die Wolke der Gegenwart Gottes. Ich habe noch eine Darstellung, finde ich einfach gewaltig. Die gehen ja bis 10.000 Meter hoch. Dann hat es noch eine Darstellung der Feuersäule. Haltet euch fest. Also es war nicht so ein kleines Flämmchen. Das war eine Feuersäule. Oder? Natürlich ist das auch keine Foto. Aber es ist eine Vision. Für mich ist das eine Vision. Also sowohl die da, das ist eigentlich eine Cumulonimbus aus Feuer. Ja? Man könnte auch fast einen Atompilz sehen da drin. Und da ist die Feuersäule. Da wäre die, unten wäre die Stiftshütte, das Volk da, seht ihr die Hände, die sie hochhalten, und das Feuer. Also das war eine absolut gewaltige, das war nicht irgendwie so ein bisschen ein Flämmchen, das kann ich euch sagen. Und ich hatte ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst vor dem Feuer. Also Feuer ist gefährlich. Feuer auf dem Berg Sinai da oben, da hat es gedonnert, geblitzt, da war Feuer und Rauch, da hat es getönt, da hat es getobt. Und einer meiner von den messianischen Leuten haben gesagt, weißt du, das Feuer der Liebe Gottes, das hat sich da manifestiert. Also diese Feuersäule, die ist so feurig, weil er dich liebt. Weil er sein Volk damals geliebt hat, weil er sein Volk immer noch liebt, weil er gegenwärtig ist. Und ja, mit dieser Liebe spielt man nicht, natürlich nicht. Aber vor dieser Liebe müssen wir auch uns nicht fürchten. Diese Vision möchte ich gerne in eure Herzen so ein bisschen einschreiben. Und wenn wir dort ziehen, dann sind wir, dürfen wir in diesem Schutz drin leben. Ganz aktuell ist ja, zurzeit ist in Israel wieder so ein unglaublicher Krieg. Also da hat es ja ein dreidimensionales Terrornetz, 500 Kilometer unterirdische Kriegsmaschine. Das ist größer, das Hamas-Terrornetzwerk ist größer als die U-Bahn in London. Und da sind Leute am Werk, die kennen gar nichts. Die kennen keine, das ist die Gesetzlosigkeit in Person und die sagen einfach Israel ausrotten. Die wollen auch keine Zwei-Staaten-Lösung, haben sie schon mehrere Male abgelehnt. Die sagen ausrotten. Es ist eine Beleidigung für unseren Allah, dass es hier in unserem Gebiet ein Volk gibt, das einen anderen Gott anbetet. Und Gott ist heute noch mit ihnen unterwegs. Also wenn wir von dort hören, Geschichten hören, ich habe euch letztes Mal ja ein Foto gezeigt mit dem Gebetsbüchlein, das die Kugel aufgehalten hat. Die Geschichten, die gehen weiter. Und ja, die Geschichten, die sind auch nicht ohne sehr traurige Themen. Also das ist nicht ein Spaziergang an der Sonne, aber dieser Jesus, der meint heute noch sein Volk, der ist ihm heute noch treu, der hat keine einzelne Zusage oder Versprechen oder irgendwas zurückgenommen. Und da gilt auch heute noch, wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt und im Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sagen, mein Gott. Und so ist es dort, in dem Krieg dort, und so ist es auch in dem Krieg heute, wo wir ja auch damit konfrontiert sind, wo wir mit schwierigen Themen, wo wir, da ist dieser Gott ebenfalls anwesend. Und ich, mal schauen, was da noch kommt, ja genau, ich möchte euch eigentlich einladen, die Band, ja genau, gerne, und ich möchte euch einladen, dass wir diese Verse vom Psalm 91, dass wir die mal miteinander sagen, lesen. Vielleicht könnt ihr sogar dazu aufstehen und dann können wir die einmal miteinander lesen. Schön langsam, dass wir alle beieinander bleiben. Und wenn wir das gelesen haben, wenn wir es proklamiert haben mit unseren Lippen, können wir auch mal innerlich ein bisschen aufschauen und mal schauen, ob wir diese Realität des Schirmes, der Wolke, des Schutzes, Feuersäule bei Nacht, Wolkensäule bei Tag, ob wir diese Realität irgendwie wahrnehmen können. Am besten ist es so, dass wir nachher die Augen mal schließen, unsere Sensoren einmal ein bisschen aktivieren und mal einen Moment einfach still sind. Komm miteinander, wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jehova: Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg. Du bist der Gott, dem ich vertraue.